Herzlich willkommen an alle, die jetzt noch dazugekommen sind, hier im Kongressforum, auch in der Basilika, in der Aula, am Radio und am Fernsehen. Schön, dass Sie alle mit dabei sind. Ich habe jetzt eine ganz besonders große Freude, dass sich ein Palutinerpater Hans Buob aus Hochaltingen hier bei uns begrüßen darf. Lieber Pater Hans, herzlich willkommen. Ich freue mich wirklich sehr, dass du, lieber Hans, ja gesagt hast, den Weg von Hochaltingen nach Aldötting zu machen, um über uns, mit uns und für uns nachzudenken. Was heißt es eigentlich beten? Wie geht eigentlich Anbetung? Wir kennen uns schon sehr lange. Ich habe schon sehr viel von dir gelernt. Du bist ein echter Lehrer des Gebetes und des geistlichen Lebens. Ich weiß auch, wie gefragt du bist. Du kommst von einem Kurs und am Sonntag beginnen Exerzitien für Priester in Hochaltingen. Und trotzdem hast du ja gesagt. Nun mal herzliches Vergelt's Gott, Pater Hans, dass du da bist. Wir freuen uns sehr auf deinen Vortrag.
Die Ingrid, die habe ich zweimal in Rom getroffen. Und jedes Mal wurde sie gerade all ihrer Habe beraubt. Und so habe ich den Eindruck, Gott hat sie von Anfang an in die Armut geführt. Liebe Oberhirten, liebe Hirten und liebes priesterliches Gottesvolk. Wenn wir Gott loben, haben wir ja gerade gemacht, dann wissen wir, was wir meinen. Wir loben. Wenn wir Gott danken, weiß auch jeder, was er damit ausdrückt. Oder wenn wir Gott bitten, ist auch klar. Aber sind Sie mal ganz ehrlich, was wollen Sie Gott sagen, wenn Sie sagen, Jesus, ich bete dich an? Vater, ich bete dich an. Was ist das? Was wollen Sie denn sagen damit? Welches Recht geben Sie Gott? Oder was anerkennen Sie? Was meinen Sie mit dem Wort, ich bete dich an? Und wir sagen ja, wir können nur Gott anbeten. Wir können kein Geschöpf anbeten. Das ist ein Widerspruch in sich. Und ich möchte deshalb es auf eine Kurzformel bringen, was das heißt, anbeten. Das heißt eigentlich, ich sage Gott, Gott, du bist alles. Ich bin nichts. Beides gehört zur Anbetung. Ich kann nicht nur sagen, Gott, du bist alles. Du bist, wie wir es ja gestern Abend vom Bischof Florian gehört haben, Gott, du bist alles. Du bist vollkommen. Ich habe nichts an dir auszusetzen. Ich habe überhaupt keine Kritik, obwohl ich nichts verstehe vielleicht, vieles nicht verstehe. Und zugleich anerkenne ich mich selbst nicht. Ich nehme mich nicht an als Geschöpf. Und das merken Sie ja immer wieder, wie wir immer wieder aus sein wollen wie Gott. Wissen Sie, es ist für uns viel reizvoller, zu Gott zu werden, als es wie Gott zu machen, Mensch zu werden. Ich glaube, das kennt jeder. Und darum kann ich nicht einfach in der Anbetung Gott absolut anerkennen und mich auslassen. Das geht nicht. Ich kann nicht sagen, Gott, du hast alles gut gemacht, außer mir. Das ist keine Anbetung. Ja. Schauen Sie, und darum möchte ich Sie einladen. Vor jeder Anbetung, und Anbetung ist der Höhepunkt allen Betens, vor jedem Gebet, nicht einfach, wie wir es oft machen, wir rennen so ins Gebet. Ja, jetzt bete ich. Ja, was bete ich? Ah ja. Wenn man dann Sie fragt, ja, mit wem reden Sie denn jetzt? Ja, mit Gott natürlich. Ja, wo ist er? Wo ist er? Sehen Sie, dann merke ich plötzlich, ich habe überhaupt keine persönliche Beziehung. Ich mache Gebet in die Luft, nein. Ich habe gar keine persönliche Beziehung. Schauen Sie, sei wie es die Sammlung vor jedem Gebet, vor allem Anbetung, ist das Nonplusultra. Wo ich mich frage, Gott, wer bist du, mit dem ich jetzt auf Augenhöhe begegne? Wer bist du und wer bin ich? Immer beides. Wer bist du und wer bin ich? Und deshalb rate ich Ihnen, das nicht einfach mal zu hören und dann, aha, ja, und dann mache ich wieder weiter wie früher. Sondern es ist wichtig, jedes Mal zuerst die Sammlung. Und wenn Sie Ihr ganze Gebetszeit, das Sie sich vorgenommen haben, nur dazu brauchen und verschwenden, einfach nur sich bewusst zu machen, Gott, wer bist du? Mit der, der mich sucht, mit dem ich jetzt wirklich auf du und du begegne. Wer bist du und wer bin ich, der dir, dem Unendlichen, begegnet? Wenn Sie die ganze Zeit nur für die Sammlung brauchen und Sie kommen nicht zu Ihrem Beten, haben Sie ein ausgezeichnetes Gebet gebetet. Und wenn Sie das jeden Tag neu, immer beim Beten tun, ich garantiere Ihnen, er wird immer mehr Ihr Herz erobern. Dann werden Sie umgewandelt, wie wir es gestern Abend gehört haben von unseren beiden Oberhirten. Dann werden Sie sogar schön. Aber wirklich, ja, weil er sie umwandelt, weil sie wirklich die Beziehung zu ihm suchen. Das ist doch Liebe, das ist doch das Entscheidende. Und zwar immer beides. Es ist nicht nur dieser Gott, ja, ich staune, Gott, du bist großartig, nicht, aber euch, mich kannst du vergessen, so ein Klump. Also, das passt nicht zusammen. Und dieses Wer bin ich, das hat mit der Armut zu tun, von der die Schrift sagt. Und die Tradition nennt das Demut. Mut zur Wahrheit über mich selber. Schauen Sie, und darum rate ich Ihnen, immer in der Sammlung, und wenn Sie jeden Tag immer das Gleiche bedenken, aber Sie werden merken, Sie kommen immer tiefer in diese Du-Beziehung hinein, einfach mal überlegen, Gott, wer bist du? Du hast dich offenbart. Du hast dich offenbart im Dornbusch. Ich bin der Ich bin. Und Martin Buber hat dieses hebräische Wort übersetzt, ich werde da sein, als der ich je und je da sein werde. Das heißt, Gott offenbart sich als ein Gott, den ich nie umfassen kann, den ich nie mit einem Begriff ausdrücken kann, den ich nie in seiner Unendlichkeit erfassen kann, sondern ich kann immer nur einen Aspekt Gottes erfassen, der Schöpfer, der Hirt, der Vater. Aber ich kann nie den ganzen Gott erfassen. Nicht? Und deshalb ist es ein Gott, von dem ich nie sagen kann, ich kenne dich. Und das ist das Spannendste in der Begegnung mit Gott. Denn er wird sich mir, ich werde da sein, als der ich je und je da sein werde. Du wirst mich in jeder Situation anders erfahren. Du wirst mich in jeder Situation von einer anderen Seite kennenlernen, denn ich bin unendlich. Ich denke immer an den Petrus. Gerade war die große Brotvermehrung. Der Petrus sind fast die Augen rausgefallen über diesen Wunderpeter. Aber dann schickt Jesus ihn sehr pastoral klug in die Prüfung, in den Sturm. Wollen wir mal sehen, was übrig bleibt von dem Wundertäter. Der Petrus ist am Untergehen, Jesus begegnet ihn als der Retter. Und was meint der Petrus? Ein Gespenst. Sehen Sie, auf einmal offenbart sich Gott in einer total anderen Situation, in einer Untergangssituation, und er erkennt ihn nicht, den Wundertäter. Jetzt offenbart er sich als der ganz andere, als der Retter. Und so werden Sie in Ihrem Leben merken, das ist ein dauerndes Wachstum. Sie werden in jedem Erlebnis, in jedem, was Ihnen begegnet im Leben, werden Sie immer wieder einen Gott erfahren, der sich wieder von einer anderen Seite offenbart. Und das ist eben oft ein Problem, dass wir an irgendeinem Gottesbild hängen bleiben und so muss er immer sein. Und wenn er mal anders pariert, dann ist er für unser Gespenst. Das heißt, dann verstehen wir nicht mehr. Und darum ist es wichtig, vor allem beten, Gott, wer bist du? Du bist der, der mir immer wieder neu begegnen will. Wissen Sie, und deshalb gehört zur Anbetung, zur absoluten Anerkennung dieses Gottes, gehört das Hören. Das erste des Hauptgebotes lässt man immer aus. Das heißt, höre Israel. Da steht nicht, rede Israel. Genauso wie Samuel heißt, rede Herr, dein Diener hört. Da steht nicht dran, rede Herr, höre Herr, dein Diener redet. Verstehen Sie? Aber genau das ist das, was wir oft tun im Beten. Nein, wir müssen die Hörenden sein. Verstehen Sie, wenn Gott der ist, der mich immer wieder, dass ich mir immer wieder neu offenbart in jeder neuen Situation, dann muss ich mich einüben in das Hören, Horchen, Gehorchen. Wenn Sie, dann werde ich nicht mehr fragen, warum ist das so? Warum lässt Gott das zu? Warum tut Gott so etwas? Wieso und was? Sondern ich werde nur noch fragen, Herr, wozu? Herr, ich verstehe im Moment, das, was in meinem Leben momentan geschieht, verstehe ich überhaupt nicht. Aber ich weiß, du bist die absolute Liebe. Gott liebt nicht einfach. Nein, Gott ist Liebe. Und wenn er nicht mehr Liebe ist, existiert er nicht mehr. Sehen Sie, und dieser Gott hat ein Ziel. Und seine schönste Offenbarung drückt das eigentlich aus. Und das ist das Wort Vater. Wissen Sie, es gibt kein tieferes Wort wie das Wort Vater, das uns das innerste Innere Gottes offenbart. Ich weiß, viele sind Vater geschädigt. Aber da ist nur der Vaterbegriff geschädigt, aber nicht das Wesen des Vaters. Und wenn Gott sagt, ich bin dein Vater, dann heißt das, er hat mich in seinem Herzen aus Liebe geschaffen. Nicht, weil er mich braucht, nicht aus irgendwelchen egoistischen Absichten. Liebe hat keine Begründung. Liebe will sich verströmen und deshalb schafft sie. Ich bin ein Produkt der Liebe. Gott, wer bist du? Und vor dem Beten, du bist mein Vater. Ich komme aus einer unendlichen Liebe. Und das ist etwas unheimlich Tiefes, wenn ich das tagtäglich immer wieder in mein Herz lasse. Wir sind manche, die haben alle Augenblick andere spirituelle, weiß ich was, Formen und Sachen. Und die bleiben immer an der Oberfläche. Bleiben Sie bei dieser Wirklichkeit. Gott, wer bist du und wer bin ich? Und Sie werden merken, Sie kommen immer tiefer hinein in das Geheimnis Gottes. Und dieser Vater, der begleitet mich durchs Leben, der hat nur ein Ziel, mich in seinem Reich, an seiner Herrlichkeit teilnehmen zu lassen. Dafür bin ich geschaffen. Nicht für dieses Leben. Aber wir urteilen und beurteilen alles, was um uns herum geschieht, immer im Blick auf dieses Leben, das doch vergeht. Der Vater, der traut mir manchmal Dinge zu, mutet mir manchmal Dinge zu, die aber für dieses in seinem Reich, an seiner Herrlichkeit teilzunehmen, Voraussetzung sind. Ich verstehe es aber nicht. Und deshalb, wer bin ich? Deshalb ist diese Frage so wichtig. Ich bin Geschöpf. Ich verstehe vieles nicht. Ich bin total begrenzt als Geschöpf. Ich bin nicht aus mir selber. Ich bin reines Geschenk aus dieser Liebe. Und deshalb darf ich glauben, dass selbst dort, wo es bei mir am dunkelsten ist, dass ich einfach nur an dieser Wirklichkeit festhalte, Gott, du bist die Liebe. Und jetzt, wenn ich nichts mehr verstehe, anerkenne ich dich erst recht. Und das ist der Höhepunkt der Anbetung. Und da spüren Sie, ich kann nicht anbeten, auch jetzt im Sinn einer Gebetszeit, ohne dass ich gerade in dieser Sammlung, in dieser Vorbereitung mir klar werde, habe ich auf diesen Herrn gehört als Geschöpf. Als Kind, das der Vater in seiner Liebe geführt hat. Ich kann nicht im Gebet selber sagen, Gott, du bist wunderbar, du bist großartig, ich habe nichts an dir auszusetzen. Und dann merke ich, ich habe den ganzen Tag vorher, bevor ich in die Anbetung bin, habe ich überhaupt nicht gehört, ich habe eigenwillig gehandelt. Also das heißt, dieses Sein wollen wie Gott. Es ist immer noch in uns. Sie müssen sich klar sein, der Adam ist im Taufwasser nicht ersoffen, er kann schwimmen. Und das drückt, das werden Sie dauernd spüren. Darum werden Sie, die kirchlichen Gebete fangen immer mit dem Bußakt an. Und dann kommt erst die Anerkennung der Lobpreis. Aus, wissen Sie, und darum muss mein Leben, mein Alltag, meine konkrete Anbetung, absolute Anerkennung Gottes, muss immer mehr übereinstimmen. Darum darf ich nicht einfach nur, jetzt gehe ich in die Anbetung und lasse den Tag, den ich gelebt habe, einfach stehen. Kümmere mich nicht drum. Wenn Sie, das ist ein Widerspruch, das hebt sich auf, dann werden Sie merken, kommen Sie auch in der Anbetung nicht tiefer. Weil ein Widerspruch, Sie nehmen, Sie sagen zwar, Gott, du bist okay, aber das, was heute war, das war nichts. Verstehen Sie, aber das sage nichts, ich bin ja fromm, ich schweige. Nein. Merken Sie, diese Anbetung muss zu einer Haltung werden, eine Lebenshaltung, wo mein ganzes Leben gehorsam ist. Kardinal Ratzinger sagt einmal, der Gehorsam ist das Wesen des Sohnes, das Hinsein auf den Vater. Das ist sein Wesen, das Wesen Jesu. Und wir sind ja zu Christus geworden. Es soll unser Wesen sein. Hören. Und hören, Sie müssen sich klar sein, dieser Vater, der mich alltäglich führt hin im Blick auf das, wofür ich geschaffen bin, spricht zu mir. Aber Sie wollen ja dauernd Erscheinungen haben, stimmt's? Sind Sie doch ehrlich. Wenn Sie von einer Erscheinung hören, wieso ich nicht? Nein, die sicherste Sprache dieses Gottes ist die Zweitursache. Das ist die Erfahrung der ganzen christlichen Tradition. Zweitursache ist Umstände, Situationen, Gegebenheiten, das ganz alltägliche Leben. Da, wo Sie sich ärgern, sollten Sie sich fragen, Vater, was willst du mir sagen? Du unterbrichst meine Pläne. Aha, meine Pläne waren egoistisch. Ich habe nicht auf dich gehört. Das gehört zur Anbetung. Verstehen Sie, wenn ich diesen Gott absolut anerkenne, dann heißt es, auf ihn hören. Und seine Sprache ist nicht Erscheinung. Und diese Zweitursachen sind sicherer, die Sprache Gottes, sagt die Tradition, als selbst eine Erscheinung. Wenn Sie, überlegen Sie mal, was Sie noch heute Morgen schon erlebt haben. Wenn Sie, und jetzt gehe ich in die Anbetung und frage, Herr, wo bist du mir heute schon begegnet? Wo hast du zu mir gesprochen? Habe ich es verstanden? Habe ich geantwortet? Oder muss ich um Vergebung bitten? Muss ich noch umdenken? Und dann werden Sie merken, kommen Sie aus der Anbetung vollkommen anders heraus. Und Sie werden aus der Anbetung anders in Ihren Alltag zurückkehren. Sie werden als ein Hörender gehen und nicht als einer, der schon wieder plant und alles nach seinen eigenen Willen tut. Du bist alles, ich bin nichts. Ich bin nur Geschöpf, ich bin Geschenk von dir. Und da muss ich Ihnen jetzt etwas sagen, was meines Erachtens unwahrscheinlich störend ist für jegliche Beziehung zu Gott, vor allem auch für die Anbetung. Ich habe schon als Kaplan in Augsburg erlebt und habe das einfach nicht verstanden, dass gläubige Menschen, die mitgemacht haben, die gebetet haben, einen Schicksalsschlag erleiden und sind weg vom Fenster. Wie kann Gott das tun? Wieso straft er mich? Wieso traut mir Gott so? Und so weiter. Also alles mögliche für Vorwürfe. Also jetzt bete ich auch nicht mehr. Also auf den Gott ist kein Verlass. Aber immer denkt, was ist denn da los? Zu was für einem Gott haben denn die gebetet? Und seit einigen Jahren ist mir das so bewusst geworden. Nämlich, wir haben ein Gottesbild im Kopf. Und wir haben ein Gottesbild im Herzen. Das Gottesbild im Kopf ist das, was Sie gelernt haben. Gott ist die Liebe. Gott ist absolut. Er ist allmächtig, er ist wunderbar. Das ist das Gottesbild im Kopf. Das wissen Sie, das haben Sie gelernt. Aber dieses Gottesbild trägt Sie nicht durch die Nacht. Dieses Gottesbild trägt Sie nicht durch die Not. Das ist ein Gott. Sondern das Gottesbild im Herzen bestimmt Ihr Leben. Und das Verrückte bei diesem Gottesbild im Herzen ist, dass es im Unterbewussten ist. Und dass es sich schon in der ganz frühen Kindheit oft eigentlich bildet. Durch Erziehung, durch Erfahrung mit Menschen. Schauen Sie, jetzt sage ich Ihnen einfach Beispiele und hören Sie jetzt auf sich. Und überlegen Sie mal, der letzte Schicksalsschlag oder das letzte, wo Ihnen wirklich etwas radikal ja, gegen alle Ihre Wünsche ging. Was ist da für, ein Gottes, für eine Gottesbeziehung aufgestiegen in Ihnen? War es dann wieder der Gott der Liebe im Kopf? Ja Gott, ich verstehe zwar nichts, es tut mir so weh, was jetzt geschieht, aber ich glaube an deine Liebe, dass du dabei bist, daraus das Beste zu machen und ich anerkenne dich, ich habe nichts an dir auszusetzen. Beten Sie dann so, mit dem Gottesbild im Kopf, oder kommt dann nicht plötzlich das Gottesbild aus dem Unterbewussten heraus und Sie fangen an, ich zitiere jetzt von vielen, warum straf mich Gott? Ich habe jetzt doch alles gemacht. Ich habe doch alles recht gemacht. Was habe ich denn falsch gemacht? Warum straft mich Gott? Auf einmal taucht da ein Richtergott auf, der nichts mit dem Gott der Liebe zu tun hat. Wo kommt der her? Das ist der Richtergott aus dem Herzen. Vielleicht stammt der von der Erziehung, dass die Mutter immer gesagt hat, du, bleib brav. Gott sieht alles und er straft dich. Und dann hat sich dieses Gottesbild im Unterbewussten gebildet. Und dann, wenn solche Dinge kommen, die ich nicht mehr verstehe, dann kommt der strafende Gott herauf. Und dann können Sie mit nichts mehr damit anfangen. Dann ist der da und Sie lassen diesen Gott wirklich laufen. Oder wenn ich Menschen denke, nicht, die immer wieder sagen, dieser Gott, der mir alle Sünden aufrechnet, der wie ein Polizist hinter mir hergeht, das kann ebenfalls von so einer Erziehung kommen. Gott geht dir nach und Gott weiß alles. Es sind diese dämonischen Gottesbilder in unserem Herzen. Was ich sehr oft erlebe, ist der Leistungsgott. Überlegen Sie mal, Ihr Beten. Ist Ihr Beten wirklich Ausdruck der Liebe? Oder ist es nicht eigentlich Ausdruck von Leistung? Ich muss leisten, damit ich von Gott geliebt werde, damit ich in den Himmel komme. Oder ist es einfach Liebe? Oder werden Sie merken, wenn Sie mal ein Gebet nicht beten können, kriegen Sie schlechtes Gewissen. Das ist der Leistungsgott. Du hast nicht alles geleistet. Das sind diese falschen Gottesbilder, die Ihnen die Beziehung zu Gott zerschlagen, behindern. Wir geben es manchmal nicht zu. Bei dem großen Tsunami, damals an Weihnachten, 200.000, 300.000 Tote. Was ist aus Ihrem Herzen gekommen? Was? Herr, ich danke dir für das, was du aus dieser Not machst. Ich preise dich und danke dir für das, was du an Heil jetzt wirkst, was niemand verstehen kann. Haben Sie so gebetet? Konnten Sie so beten? Ich erinnere mich noch an einen, bei der Nachricht hat ein Interviewer einen deutschen Bischof gefragt, na, was sagen Sie jetzt? Da hat er gesagt, da habe ich auch nichts zu sagen. Verstehen Sie? Aber das, was Sie jetzt zu sagen hätten, versteht die Welt nicht. Dass Sie sagen, Gott der Liebe, er wird auch solche Seelen gebrauchen in seiner unendlichen Liebe zum Heil der betroffenen Menschen. Und ich kann Gott bloß preisen. Deshalb die Frage, kommt aus Ihrem tiefen Herzen bei solchen Situationen im eigenen Leben, gerade Krankheit, Todesfall, Ähnliches, kommt da wirklich aus dem Herzen eine Dankbarkeit, trotz des menschlichen Leids, eine tiefe Dankbarkeit, dann haben Sie nicht nur das Gottesbild, das Wahre im Kopf, dann haben sie es auch im Herzen. Aber da werden sie merken, dass wir vielfach richtig dämonische Gottesbilder im Herzen haben. Ein Gott, der unversöhnlich ist. Ich glaube nicht, dass er mir vergeben hat. Oder was haben mir Leute gesagt? Ja, ich habe schon gewusst, wo ich das gemacht habe. Ja, ja, da kommt wieder was. Der rächende Gott. Nicht ein Gott, der mich egal bin und so weiter. Brüder und Schwestern, seid heute ganz ehrlich. Denkt an die letzten harten Situationen. Denkt an Situationen in der Welt. Was ist aus ihnen rausgestiegen? Entdecken Sie die falschen Gottesbilder und widersagen Sie ihnen. Absolut. Und Sie haben meistens mehrere solche. Ich habe mir immer überlegt, meine Mutter hat immer gesagt, wenn es donnert hat, der Himmel deite schimpft wieder, weil du was angestellt hast. Der hätte 10-mal am Tag donnern können, es hätte immer gestimmt. Eine alte Frau hat mal meinem Vater gesagt, der Dein ist der Schlimmste im ganzen Dorf. Später hat mein Vater zu mir gesagt, zuerst haben wir geärgert und dann habe ich gedacht, wenn es der Schlimmste ist, wird er vielleicht doch noch Pfarrer. Verstehen Sie? Also ich hätte einen donnernden Gott in meinem Herzen gebaut, aber den hatte ich nicht. Und dann fiel mir ein, wir hatten ein Herz Jesu. Und wenn immer die Not vor dem Krieg, während dem Krieg, nach dem Krieg, immer wenn was war, Hans, komm schnell, wir müssen zum Herz Jesu. Und ich erinnere mich an 1945. Die Franzosen sind bei uns ins Dorf reinmarschiert. Feind kann man sich heute nicht mehr vorstellen, Feind. Und wir runter als Bauerhaus, geht wenig Räumen. Auf einmal kommen da zwei Franzosen in unsere Wohnung rein. Nicht der eine hat mein Bett belagert mit seinem Rucksack und Gewehr, da an der Sofa, und damit war schon die meiste von unseren Räumen zu. Der Vater war in der EG, der wusste man auch nicht, kommt er noch einmal, musste die Fabrik übergeben mit als Arbeiter. Und dann da kommt meine Mutter, Hans, wo bist du denn? Komm, wir müssen schnell zum Herz Jesu, dass die Kerle wieder gangen. Ja. Und wir haben betet, nicht zum Herz Jesu. Sie, kaum waren wir fertig, rennen die rein, holen Rucksack und Gewehr und hauen ab. Verstehen Sie? Und da habe ich plötzlich gemerkt, dieses positive Gottesbild von meiner Mutter, trotz dem donnernden Gott, hat in meinem Herzen gezündet. Der donnernde Gott kam nicht durch. Aber prüfen, tun Sie es nicht anhören als Geschichte. Prüfen Sie es bei sich. Wenn Sie nicht die dämonische Gottesbild aus Ihrem Unterbewussten herauskriegen, wieder sagen, kommt das wahre Gottesbild nicht hinein, dass ja, ihr ganzes Herz eigentlich erfüllt und durchdringt. Ja. Manchmal faszinieren mich auch Zahlen bei diesem Herr, wer bist du? Nicht und so den Mikrokosmos, wenn ich denke, 10 bis 100 Billionen Körperzellen hat mein Körper. Und jede Zelle hat 6,8 Milliarden DNA-Bausteine. Da hört mein Denken auf. Makrokosmos, 200 Milliarden Galaxien. Unsere Milchstraße ist eine Galaxie. In jeder Galaxie 300 Milliarden Sonnensysteme. Gott, wer bist du? Und wir haben gestern in der Lesung gehört, im Römerbrief, dass er sich auch offenbart in seiner Schöpfung. Gott, wer bist du? Schauen Sie, und so komme ich zum Staunen über diesen Gott. Und selbst wenn ich das alles weiß, Gott, das bist du, bleibt er doch ein unergründliches Geheimnis. Wenn Sie, wir meinen auch manchmal, Jesus, den kennen wir. Und gehen manchmal sehr, ja, Charlie-mäßig, sagt man Schwäbisch, mit um. Wir nennen ihn Bruder, das ist berechtigt. Aber manchmal traue ich mir das gar nicht. Denn wir meinen, weil er Mensch geworden ist in seiner Menschheit, wir kennen ihn. Aber wer ist Jesus wirklich? Wer ist Jesus wirklich? Durch ihn ist alles geworden. Makrokosmos, Mikrokosmos, alles. In ihm hat alles Bestand. Ohne ihn existiert nichts. Er ist das Leben. Jesus, wer bist du? Ein unergründliches Geheimnis. Schauen Sie, ich habe Ihnen jetzt einfach mal so Dinge gesagt. Gott, wer bist du? Das ist die wichtige Frage. Und wer bin ich? Und wer bin ich? Ich bin der, den du aus Liebe geschaffen, den du begleitest, und alles, was in meinem alltäglichen Leben geschieht, ist immer dauernd dein Mühen, ist dein Sprechen zu mir, um mich hinzuführen in sein Reich, dass ich teilhabe, wofür ich geschaffen bin, an seiner Herrlichkeit. Papst Benedikt, der drückt es immer sehr schön aus. Er sagt, was heißt anbeten? Und er sagt, es handelt sich um eine Anerkennung voller Dankbarkeit, die aus der Tiefe des Herzens kommt und das ganze Wesen ergreift. Anerkennung voll Dankbarkeit, die aus der Tiefe des Herzens kommt, wo das Gottesbild in mir ist, Gott, und selbst in meinem größten Dunkel, wo ich nichts mehr verstehe, wo alles scheinbar gegen mich steht, kommt aus diesem Tiefen eine Dankbarkeit, dass du jetzt in diesem Dunkel am Werk bist. Also es durchdringt mein ganzes Wesen. Und dann sagt er, das ist wichtig, denn der Mensch kann sich selbst nur dann voll verwirklichen, wenn er Gott anbetet und ihn über alles liebt. Der Gott nicht anbetet, nicht anerkennt, absolut bedingungslos, der macht sich selbst zu Gott. Verstehen Sie, der nimmt sein Leben in die Hand, und was weiß er? Er hängt in der Luft. Er lebt nur aus der Angst, was wird morgen sein. Er kann nichts festlegen, er kann nichts bestimmen. Ich sage, es kommt, wie es kommt, menschlich gesprochen. Das ist keine Selbstverwirklichung. Ein Leben in Angst ist keine Selbstverwirklichung. Aber dieses Erfahren, ich komme aus einer unendlichen Liebe. Und diese Liebe begleitet mich, spricht mich täglich an. Nicht vergessen. Und er führt mich in diese Herrlichkeit, wofür ich geschaffen bin. Wenn Sie, das ist eine Verwirklichung. Da bin ich in Freiheit. Ich bin in der Sicherheit einer Liebe. Es kann passieren, was will. Es ist immer mir zum Besten. Jetzt möchte ich Ihnen etwas sagen. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Es ist eine schwäbische Theologie. Ich glaube, was ich jetzt gesagt habe, wir vergessen manchmal, dass wir zwei Naturen haben. Eine menschliche und seit der Taufe eine göttliche. Wir sind Kinder Gottes, nicht adoptiert. Und das, was unser Glaube ist, ist eine Wirklichkeit, ist die Wirklichkeit. Und Wirklichkeit ist erfahrbar. Unser Glaube ist keine Ideologie. Es ist Wirklichkeit, erfahrbare Wirklichkeit. Und ich denke, gerade in dem Zusammenhang, was Papst Benedikt sagt, müssen wir lernen, unterscheiden die Erfahrung, die ich auf menschlicher Ebene mache und die ich auf der Natur, auf der göttlichen Naturebene mache. Schauen Sie, so kann es sein, dass auf der menschlichen Ebene, und das werden Sie oft erleben, da ist genau das Gegenteil, irgendeine Notsituation. Die menschliche Ebene ist, da wehrt sich alles in mir. Nicht, also, alles, ja, zappelt in mir. Und wenn ich Gott anbete und sage, Gott, und trotzdem in dieser Nacht, ich anerkenne dich und glaube, dass du jetzt am Werk bist, und ich danke dir dafür. Und dann können Sie plötzlich eine Erfahrung auf der göttlichen Ebene machen. Das nennt man das, was Paulus sagt, die Früchte des Geistes. Paradox des Christentums. Dass ich plötzlich, alles wehrt sich, auf der menschlichen Natur, alles, die ganze menschliche Natur wehrt sich. Und ganz tief im Herzen, das viel tiefer ist als alle Gefühle. Da ist ein Friede, du bist es, Herr, du handelst. Da ist eine Freude. Und bitte, wenn Sie das nicht unterscheiden, werden Sie sich immer wieder, und das ist meine Erfahrung mit den Leuten auf geistigem Weg, dass sie dauernd sich von der menschlichen Natur bestimmen lassen. Das, was die menschliche Natur, was er passt nicht, und das geht bis ins Gebet hinein. Der Bischof Stefan hat es gestern gesagt. Wissen Sie, schon Jahre, ich habe immer gedacht, wenn du mal so älter bist, dann kommst du in die Nähe der Mystik, dann brauchst du nichts mehr tun, dann schwebst du nur noch. Pfeifferdeckel. nur noch Nacht. Nichts mehr. Die menschliche Natur, scheinbar nichts mehr. Hat nichts mehr. Ich muss mich zu allem entscheiden. Aber zutiefst eine Sicherheit, eine Ruhe, ein Friede. Ein Glück, das ich mit niemand tauschen will. Sehen Sie, und wenn ich das nicht beachte, lasse ich mich total zudecken. Und das tun viele von Ihnen, garantiert. Nicht aus Bosheit, aus Unkenntnis. Unterscheiden Sie die Erfahrung auf der menschlichen, der Natur, der Ebene der menschlichen Natur und der Ebene der göttlichen Natur. Und halten Sie das auseinander. Und deshalb werden Sie sich manchmal mit der Anbetung langweilen vor dem Herrn. Wie Franziska von Chantal sagt, c'est très bien, charmant. Es ist wunderbar, sich beim Geliebten zu langweilen. Verstehen Sie ihn in seiner Gegenwart, seine, jetzt kommt wieder, du bist alles, ich bin nichts. Gott, wer bist du, wer bin ich? Meine Armut vor Gott aushalten. Meine Armut vor Gott aushalten, das ist Demut. Wenn Sie, und dann meinen, ich schaff du nichts, ich tue nichts, das ist nicht geschöpft, das ist schon wieder Gott sein wollen, was selber machen wollen. Meine Armut vor Gott aushalten, Stunden. Sich immer wieder gewinnen. Meine Zeit für Gott. Ich habe jetzt für nichts anderes Zeit als für. Aber ich bringe nichts fertig. Meine Gedanken sind auf dem Monte Ciappellino. Die sind überall, bloß nicht bei ihm. Egal. Herr, du weißt, ich will bei dir sein. Manchmal sage ich zum Heiligen Geist, meine Güte, ich habe jetzt nichts gedacht. Ich danke dir, dass du gebetet hast. Deshalb war das viel besser. Sehen Sie, und wenn Sie das tun, dann werden Sie auch nicht unzufrieden, wenn Ihr Gebet so erbarmlich ist. Sie werden glücklich herausgehen. Wenn Sie aber dann auf der menschlichen Ebene sagen, ich habe nichts zusammengebracht, das bringt nichts, ach, ich tue lieber was Vernünftiges. Ich, jetzt kommt wieder das Ich. Anbetung ist, wer bist du, Gott, wer bin ich? Du bist alles, ich bin nichts. Immer beides. Sonst wird es nie eine wahre Anbetung. Aber Sie werden merken, wenn Sie diesen Weg gehen, dann wachsen Sie. Da führt sie hinein. Dann kommt die Schönheit. Dann kommt die Freude. Dann kommt's.
Sie werden nicht sagen, wo der alte Kerl da vorne schwischt, oder?
Und so sagt Papst Benedikt einmal, Ehrfurcht und Anbetung sind die richtige Antwort auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit, von denen die ganze Heilsgeschichte redet. Also alles, was Gott über sich offenbart hat, verlangt eigentlich nach dieser einen Antwort, Ehrfurcht. Ehrfurcht ist der Schlüssel zu jedem Geheimnis. Und deshalb, wenn ich Ehrfurcht bete, dann öffnet sich mir Gott. Ehrfurcht und Anbetung ist die einzig richtige Antwort auf diese Gnade Gottes. Schauen Sie, wenn ich in dieser Haltung der Anbetung bin, dann sind alle Formen des Betens sind dann Anbetung. Alle Formen des Betens. Schauen Sie, wenn Sie Gott loben, man kann auch einen Menschen loben. Und da merken Sie wieder die falschen Gottesbilder. Und Sie loben manchmal Gott, wie Sie einen Menschen loben. Stimmt's? Das, was der Herr zu Heinrich Seuße mal gesagt hat, manche loben mich nur, wenn es ihnen gut geht. Die meinen nicht mich, die meinen sich selber. Manche loben mich, ob es gut oder schlecht geht, die meinen mich und nicht sich. Wenn Sie, ich kann Gott nicht loben, wie ich einen Menschen lobe. Ich kann Gott nur absolut loben. Und ist unser Lobpreis heute Morgen ein absoluter gewesen? Haben Sie ihn gelobt auf dem Hintergrund Ihrer ganzen Schicksale, Ihres ganzen Lebens, all ihre Versagens, es darf alles gewesen sein. Herr, ich anerkenne dich und lobe dich. Du hast alles okay gemacht. Ich kann Gott nur für alles loben. Sehen Sie, wenn meine ganze Haltung zur Anbetung geworden ist, dann ist jede Form des Betens Anbetung. Eigentlich muss man sagen, ein Beten, das nicht im tiefsten Anbetung ist, ist kein Gebet. Meint nicht Gott. Oder wenn Sie danken. Ich kann nicht Gott danken wie einem Menschen. Nur für das, was mir passt. Ich kann dir nur für alles danken. Auch für das, was ich nicht verstehe. Dankt Gott alle Zeit für alles. Oder wenn Sie Gott bitten, schauen Sie, Sie bitten ihn oft wie ein Menschen. Manche sagen mir, jetzt bete ich schon die ganze Zeit, es bringt nichts. Sie bitten Gott,
ja, wie einen Menschen, das halt auch nicht kann. Nein, wenn ich aus der Anbetung bitte, dann bitte ich Gott, der mich hört und mir antwortet. Aber jetzt kommt wieder das Hören, verstehen Sie? Wenn ich in der Anbetung bin, dann höre ich, Herr, wie antwortest du auf mein Gebet? Wie antwortest du? Und das, was du antwortest, ist deine Antwort. Und ich danke dir dafür. Und ich bete nie für die Katz. Dann ist selbst Bittgebet Ausdruck meiner Anbetung. Und dann werden Sie merken, wird unser Beten, alle Formen des Betens, eine Tiefe bekommen. Vielleicht nur eine kurze Bemerkung. Und zwar zur Eucharistie, zur eucharistischen Anbetung. Nur kurz. Der Bischof Florian hat ja schon einiges auch gesagt. Wissen Sie, die Anbetung vor dem eucharistischen Herrn drückt das alles wunderbar aus. Bei der Menschwerdung hat Jesus sich der Gottheit entäußert. Am Kreuz hat er sich der Menschheit entäußert. Aber in der Eucharistie geht er, wie ein Franzose sagt, jusqu'à l'extrême, bis ins Extrem. Er entäußert sich in eine tote Sache, Brot und Wein. Überlegen Sie mal. In eine tote Sache, Freund und Feind, jeder kann mit ihm machen, was er will. Und wir wissen um diese vielen Lästerungen. Wir wissen heute von diesen vielen Satanskulten, die die Eucharistie missbrauchen, um Satan zu verherrlichen und Jesus alles anzutun. Und er entzieht sich nicht. Er hat in diesem Sakrament alle Risiken praktisch bejaht und angenommen, nur aus Liebe zu dir und mir. Das muss man sich mal überlegen. Eine Liebe bis ins Extrem. Wenn Sie und wenn ich vor diesem eucharistischen Herrn bete, so konkret, leibhaft, mit dieser riskanten Liebe, mit der er zu mir kommt und alles andere meinetwegen in Kauf nimmt. Wenn Sie, da kann ich nur sagen, Gott, du bist alles. Ich kann nicht an dir zweifeln. Ich kann an deiner Liebe nicht zweifeln. Und was Worte, wie selbst das Wort Gott ist die Liebe, was Worte nicht ausdrücken können, das zeigt dieses Zeichen, das unüberhörbar ist. In der Eucharistie, dieser Gott, der sich so ausliefert, dass ein heiliger Vinzenz Palotti sagt, Gott, du bist zum Narr deiner Liebe geworden. Ja, ich denke, die Zeit ist drum. Aber lassen Sie das ins Herz und tun Sie es tagtäglich. Und vor allem verbannen Sie die dämonischen Gottesbilder aus Ihrem Herzen. Und versuchen Sie immer bei allem zuerst in der Sammlung zu sein. Gott, wer bist du? Und wer bin ich? Ganz wichtig. Wer bist du und wer bin ich? Wissen Sie, ich denke immer wieder auch noch an ein Wort von Einstein. Der hat einmal gesagt, manche meinen, ich sei ein Atheist, aber das stimmt nicht. Ich bin gespannt, einmal diesem großen Geist zu begegnen, der das alles ausgedacht hat. Und dem können wir so persönlich begegnen, gerade auch in der Eucharistie. Danke vielmals. Die Leitung hat nur was. Die Leitung hat mir erlaubt, einen Hinweis zu geben. Im Februar beginnt bei uns in Hochaltingen erstmals ein Kurs für junge Katechisten. Der Kurs heißt die Young Mission und ist für junge Leute zwischen 18 und 30 gedacht. Zusammen mit UCAT, Radio Horeb und Jugend 2000 wollen wir jungen Katholiken, die einen Beitrag zur Neuevangelisierung leisten möchten, eine solide Ausbildung bieten, damit sie fähig werden, den Glauben an die nächste Generation weiterzugeben. Nähere Informationen und Flyer bekommen Sie drunten am Stand für die Neuevangelisierung oder über Radio Horeb. Bitte helfen Sie alle mit, dass wir die jungen Leute finden, die zu echten Trägern der Neuevangelisierung werden. Dafür bitte ich Sie noch herzlich.
Lieber Pater Hans Buob, ich glaube, der Applaus hat schon Bände gesprochen, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich möchte es trotzdem tun. Ich war schon öfter bei Ihnen bei Exerzitien und ich finde, man merkt, dass das nicht nur dahergeplappert ist, was Sie sagen, oder Sie würden vielleicht sagen, dahergeschwätzt, sondern dass da Erfahrung dahinter steckt und ich traue mich zu sagen, dass da Lebensweisheit dahinter steckt. Vergelt's Gott für all Ihre Worte. Ich glaube, jeder kann irgendwas anderes mit nach Hause nehmen. Bei mir war es dieser kurze Satz, man kann Gott nicht wie Menschen loben, man kann ihn nur absolut lieben, nur absolut loben. Und ich glaube, jeder von Ihnen nimmt was anderes mit nach Hause, vergelt's Gott. Wir haben auch ein kleines Dankeschön für Sie, ein kleines Geschenk. Und wir wollen Ihnen jetzt nicht die Freude am Auspacken nehmen, aber trotzdem verraten, was drin ist. Und das natürlich auch ohne Schleichwerbung machen. Das findet sich nämlich darin, das Buch des Herrn Bischof Stefan Oster, Credo, ein Buch über das Glaubensbekenntnis. Wir hoffen mal, dass Sie auch noch was Neues drin finden werden. Und
für junge Leute.
Bischof Stefan sagt gerade, es sei für junge Leute. Und ich ergänze für junge, wunderschöne Leute.
Und im Herzen immer junge Leute, Pater Hans.
Vergelt's Gott, lieber Pater Hans Buob.